Der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht und zwar halte ich das jetzt hoch. Ich hoffe, dass Sie das auch zu Hause an den Radioempfangsgeräten gut sehen können. Es ist eine Grafik, die ich neulich in einer Zeitung gefunden habe. Ein runder Kreis, genau in der Mitte geteilt. Die rechte Hälfte steht hier für Regieren. Die linke Hälfte steht für Nicht-Regieren. Und darüber steht, was die SPD jetzt falsch machen kann. Denk, denk, denk. Ich glaube, kürzer und klarer kann man das Dilemma nicht beschreiben, in dem unsere geliebte, älteste deutsche Partei steckt. Denn was sie macht, es wird falsch sein. Für die SPD gilt, was der gar nicht so lebenslustige dänische Philosoph Søren Kierkegaard gesagt hat, den kennen Sie zweifellos, häng dich auf oder lass es bleiben, bereuen wirst du beides. Mit dem kleinen Unterschied allerdings, dass der Angesprochene bei Kierkegaard in einem der beiden Fälle wenigstens noch lebt, während es bei der SPD vorstellbar ist, dass sie in jedem Fall über die Wupper geht. Darüber reden wir heute mit einem Mann, den viele für einen Hoffnungsträger der deutschen Sozialdemokratie halten, wobei das unter Umständen eher eine Drohung ist als ein Versprechen, wenn man sich das Schicksal des letzten Hoffnungsträgers ansieht. Herzlich willkommen, Kevin Kühnert.
Schönen guten Abend, hallo.
Herr Kühnert, ich sag mal ganz kurz was zu Ihnen. Sie wurden 1989 in Berlin geboren. Das ist noch gar nicht so lange her, darüber reden wir auch gleich. Sie wuchsen in Lichtenrade auf, das ist im Süden Berlins und man liegt vielleicht nicht falsch, wenn man sagt, dass die Gegend außer Ihnen nicht so viel Aufregendes zu bieten hat. Ihre Mutter arbeitet in einem Jobcenter, Ihr Vater im Bezirksamt. Sie sind seit dem 15. Lebensjahr Mitglied der Jusos. Sie sind außerdem Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung. Sie studieren Politik und außerdem sind Sie Gesicht und Stimme und Hoffnung der No-GroKo-Bewegung in der SPD. Diese große Koalition kann bekanntlich nur noch durch den Mitgliederentscheid verhindert werden, dessen Ergebnis wir am kommenden Wochenende kennen werden. Herr Kühnert, Sie sind ein Star.
War das schon die Frage oder kommt noch was?
Das ist so eine Art begeisterte Feststellung.
Ja, das müssen wahrscheinlich andere bewerten. Ich bin vermutlich der Schlechteste, um das tun zu können. Das war aber auf jeden Fall nicht Antrieb, die ganze Sache durchzuziehen in den letzten 3 Monaten. Und es ist manchmal ein bisschen bemerkenswert, womit man ein vermeintlicher Star in der SPD werden kann.
Sie meinen, was schon ausreicht, um einen zum Star zu machen?
Ja, oder auch zum Hoffnungsträger. Also jetzt auch aus ganz eigennützigen Gründen würde ich behaupten, kein Hoffnungsträger dieser Partei zu sein, weil, glaube ich, eine Partei eigentlich anders funktionieren sollte, als sich permanent immer auf einzelne Personen zu fokussieren und zu glauben, die wären jetzt die Heilsgestalten, die die goldene Zukunft bringen. Da sind wir letztes Jahr ziemlich grandios mit auf die Nase gefallen. Und wenn wir jetzt nicht die Erkenntniskurve einer Eintagsfliege haben, dann sollten wir eigentlich so klug sein, den Fehler nicht unmittelbar nochmal zu wiederholen.
Verzeihen Sie mir trotzdem, dass ich ganz kurz noch mal ein bisschen Politik personalisieren will. Das wollen heute alle Leute und ich verstehe es ehrlich gesagt auch ein bisschen. Wann fing das an für Sie und wie haben Sie das erlebt? Denn so ganz alltäglich ist es ehrlich gesagt nicht, was Sie in den letzten paar Monaten so durchgemacht haben.
Nein, alltäglich ist das auf keinen Fall. Im Prinzip ist das ja eine sehr glückliche, unglückliche, kann man jetzt bewerten, wie man will, Fügungen gewesen. Die Jamaika-Gespräche sind geplatzt am Sonntag, bevor im November der Juso-Bundeskongress zusammengekommen ist, um seinen neuen Vorstand und damit auch mich zu wählen. Das heißt, dazwischen lagen noch 5 Tage und in denen hat sich eigentlich alles abgespielt. Also die Chronologie war: Sonntag platzt Jamaika, Montagvormittag beschließt die SPD nochmal einstimmig in ihrem Vorstand keine große Koalition. Martin Schulz tritt vor die Presse, eine halbe Stunde nach ihm tritt der Bundespräsident vor die Presse und guckt einmal böse und danach fing die SPD an umzufallen und das ganze Dilemma durften wir dann an dem Freitagabend auf unserem Bundeskongress in Saarbrücken begutachten, als dieser wunderbare Satz von Martin Schulz fiel: Ich strebe gar nichts an. Ein bemerkenswerter Satz.
Haben Sie das geglaubt?
Nee, natürlich nicht. Ich kenne ja ein bisschen meine Partei und natürlich streben Leute in Parteien in der Regel an, wenn sie sich erstmal auf den Weg begeben, auch Verantwortung dann zu übernehmen. Es war schon relativ schnell spürbar, dass der Zug jetzt in Richtung Regierungsbeteiligung fahren würde. Und wir waren sehr wild entschlossen, so wie wir das auch 2013 schon gemacht haben, uns dagegen zu wehren. Und was wir tatsächlich nicht im November und auch ich persönlich nicht absehen konnte, ist, welche Dynamik sich daraus entwickelt hat. Und dass wir, so würde ich es heute aus dem Rückblick bezeichnen, eine Debatte angestoßen haben, die die SPD jetzt ein Stück weit auch stellvertretend für die ganze Gesellschaft führt, nämlich über die Frage von politischen Alternativen, über die Rolle von Parteien in einer sich wandelnden politischen Landschaft, über Unterscheidbarkeit letztlich auch.
Nun ist es ja gar kein Spaß, wenn man sagt, dass es in der SPD lebensgefährlich sein kann, zum Hoffnungsträger erklärt zu werden. Haben Sie Angst, dass Sie so verbrennen wie Martin Schulz?
Ich bin ja glücklicherweise weder Parteivorsitzender noch Kanzlerkandidat. Insofern sind meine Zeitfenster jetzt auch ein bisschen andere. Ich bin als JUSO-Vorsitzender für 2 Jahre gewählt und ich habe die berechtigte Hoffnung, glaube ich zumindest, dass ab nächsten Sonntag die Aufmerksamkeit auch mal wieder ein klein bisschen abnehmen wird, weil die SPD, das könnte ihr auch ganz gut tun, nicht mehr im permanenten Fokus der Öffentlichkeit stehen wird, weil die Frage der Regierungsbeteiligung dann in die eine oder andere Richtung entschieden ist. Und ich werde schon auch persönlich Wert darauf legen, dass unsere Aufstellung, egal wie das jetzt ausgeht, als Partei ein bisschen breiter ist, als das vielleicht im Moment gerade wirkt.
Was ist bei Schulz schiefgelaufen?
Auf der handwerklichen Ebene ist schiefgelaufen, dass wir uns auf diesen Hype eingelassen haben. Und ich nehme mich und die Jusos da gar nicht aus. Ne? Ich war da genauso dran beteiligt.
Aber Begeisterung ist doch eigentlich was Schönes.
Ist was total Schönes, na klar. Aber Begeisterung ist nicht immer was Rationales. Und ich glaube, in der Politik sollten wir uns zumindest so einen Restanteil an Rationalität auch noch bewahren. Mein Eindruck im Nachhinein auch von mir selbst ist, dass da einfach eine ganz große Sehnsucht durch die SPD waberte, dass es jetzt endlich vorbei ist. Ja, dass diese Demütigung, die sicherlich auch einige genauso empfinden, der jahrelangen Zusammenarbeit mit der Partei, die eigentlich historisch gesehen der größte politische Konkurrent ist, dass die jetzt ein Ende findet, dass man die Möglichkeit hat, wieder vorne zu sein, Politik von der Spitze her zu gestalten. Und diese Begeisterung hat alles überlagert und hat uns vor allem in diesen entscheidenden Wochen auch vergessen lassen, dass man vielleicht das entsprechende politische Programm bei Zeiten auch noch hinterher schieben sollte. Das ist dann nämlich gar nicht gekommen. Es sind ein paar Buzzwords am Anfang gewesen, die dafür gesorgt haben, dass das Interesse groß war, dass einige Leute den Eindruck hatten, oh Moment, das klingt wieder nach einer Sozialdemokratie, die für mich interessant sein könnte. Aber irgendwann haben wir den Sendebetrieb dann eingestellt und so ging das Interesse auch so schnell, wie es kam.
Sie benutzen echt das Wort Demütigung, ja?
Ja, nach reiflicher Überlegung.
Gut, man kann ja sagen, die SPD ist jetzt seit 1998 mit Ausnahme von 4 Jahren ununterbrochen in der Regierung. Parteien sind dafür da, Politik zu gestalten. Das hat die SPD ja irgendwie gemacht, ob gut oder schlecht, darüber reden wir dann noch gleich. Aber wenn man jetzt, was ich eigentlich nicht so gerne tue, mal so ein ökonomisches Bild nimmt und sagt, so eine Partei ist wie so eine Firma, ja, und produziert irgendetwas, dann produziert sie Politik und produziert Gesetze und so. Und da hat doch die SPD das so gemacht. Warum ist das denn eine Demütigung?
Das ist eine empfundene Demütigung, weil eine Partei, insbesondere die SPD, eben mehr ist als einfach nur so ein klinisch reiner Laden, in dem irgendwas produziert wird und sei es Politik, sondern die SPD ist für viele ihrer Mitglieder ein Lebensgefühl. Auch das kann man, glaube ich, genauso ausdrücken. Also das ist eine Lebenswelt, in der man sich bewegt, mit der man sich auch emotional sehr identifiziert, weil wir nicht einfach nur irgendeine Zweckverbindung sind, sondern ein über 150 Jahre alter Laden mit ganz viel Pathos und Geschichte dahinter, den wir auch gerne immer bemühen, wenn wir über unsere Partei sprechen. Und deswegen gibt es für die allermeisten, außer man heißt jetzt Olaf Scholz oder so, kein technokratisches Verhältnis dazu, Sozialdemokrat zu sein, sondern es ist eine sehr emotionale Angelegenheit.
Aber vielleicht glüht in dem so ein Feuer und das sieht man nur nicht, weil er aus Hamburg kommt.
Das ist durchaus möglich. So tief will ich da auch gar nicht reingucken.
Aber wenn Sie so reden, so Demütigung und Konkurrent, mit denen man dann quasi in so eine Zwangsehe so getrieben wird, dann klingen Sie ja wie so ein Alt-68er.
Ich war damals nicht dabei. Ich kann nicht bewerten, wie das damals klang. Aber Nein, natürlich ist die SPD auch Herrin ihrer eigenen Entscheidung. Also ich will das jetzt nicht so verklären, dass uns jemand dazu genötigt hätte, sondern wir haben die politische Verantwortung in guter alter sozialdemokratischer Tradition ja schon selbst übernommen. Also in keiner Partei ist ja auch dieser Ruf dann nach der staatspolitischen Verantwortung am Ende größer. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Komplex aus der eigenen Parteigeschichte, weil uns so oft vorgeworfen wurde mit vaterlandslose Gesellen und so weiter. Dass wir
einmal genau hat nicht man ihnen das vorgeworfen. Jetzt können Sie sich doch mal eigentlich entspannen und das ist schon so lange her.
Ja, an mich muss der Appell nicht gerichtet werden. Ne? Also ich würde mir auch wünschen, wenn in diesen Tagen bei der Frage Regierungsbeteiligung ja, nein, uns entgegengehalten wird, aber ihr müsst doch Verantwortung übernehmen, dass einfach mal jemand das Offensichtliche feststellt und sagt, in den letzten 20 Jahren hat keine Partei so viel Verantwortung übernommen, wenn man Regieren mal gleichsetzt damit, wie die SPD. Also dieser Vorwurf zielt eigentlich vollkommen ins Leere, aber unsere Leute ziehen sich das immer an und das ein bisschen komplexhaft scheint mir das zu sein.
Ja, ziehen die sich das wirklich an oder verbergen die dahinter nur ihre eigenen machtpolitischen Interessen und der Dienstwagen und das Flugzeug und so?
Ach, ich würde es mal ein bisschen von der Parteispitze entkoppeln. Im Moment stimmen ja 460.000 Mitglieder ab. Wenn nur die Parteispitze auf Basis von Dienstwagen und so weiter davon überzeugt wäre, man müsse in die Regierung gehen, dann wäre die Sache ja geritzt. Dann hätten wir am Ende 460.000 zu ein paar zerquetschte Stimmen. Im Gegenteil sieht es aber eben so aus, dass dem Parteivorstand ja zumindest viele auch wieder folgen werden in dieser Abstimmung, die gar nicht unmittelbar persönlich davon profitieren in Form von Dienstwagen, gut bezahlten Jobs und Ähnlichem, sondern die anscheinend das Narrativ für ein überzeugendes oder zumindest ein notwendiges halten.
Haben Sie eigentlich so politische Vorbilder?
Überhaupt gar nicht. Ich finde ich bin häufiger in den letzten Wochen gefragt worden und habe dann auch für mich nochmal nachgedacht, aber ich kann mit diesem Prinzip des politischen Vorbilds, ich kann damit gar nichts anfangen. Diese Verengung auf eine Person, auf die man so einen Rückgriff macht. Es gibt spannende Personen, die ich irgendwie inspirierend finde oder so, aber Vorbilder, nee.
Finde ich jetzt die Frage nicht so von vornherein so unsinnig, weil also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, so journalistische Vorbilder kann ich mir total vorstellen, so für meinen Beruf, wo ich sage, so die fand ich gut, als ich jünger noch war und dann dachte so will man vielleicht mal, ich musste deshalb so lachen, weil ich dachte, vielleicht kommt das mit den Vorbildern bei ihm noch, aber nee, jetzt mal im Ernst, also nee.
Vielleicht hänge ich das Wort Vorbild jetzt auch zu hoch als so ein Fixpunkt.
Gut, macht jetzt nicht, wenn Sie jetzt sagen würden, so Willy Brandt, das wäre natürlich dann auch so ein bisschen so, ja.
Ja, das gut. Ist dann die Folklore, die irgendwie immer dazugehört. Ja. Also ich, nein, super Typ gewesen, aber
ich verstehe schon.
Ich würde zum Beispiel immer sagen, eine Person, die ich noch so aus Kindheitstagen, an die ich mich gut erinnere und die lange bevor ich so bewusst politisch über Sachen nachgedacht habe, einfach spannend fand, war eine Regine Hildebrand beispielsweise, auf die ich mich auch heute noch sehr gut beziehen kann. Und zwar einzig und allein schon durch die Art, wie sie Politik gemacht hat. Also ich habe der Anspruch an mich selbst, wenn ich Politik mache, ist, ich versuche dabei so authentisch wie möglich zu sein, in der Art, wie ich Sachen sage und was ich sage und dass ich versuche, bei mir zu bleiben. Und ich glaube, sie ist die Reinform davon gewesen, ein authentischer Mensch auch in einer politischen Rolle und in einem Amt zu bleiben. Und das finde ich extrem beeindruckend.
Stimmt, da fallen mir jetzt im Moment in der SPD auch nicht so viele Leute ein, wo ich das sagen würde. Ich habe Sie das mit den Vorbildern auch deshalb gefragt, weil ich gelesen habe über Sie, dass Sie Ihr politisches Engagement in dem Satz zusammengefasst haben, das Unmögliche zu wollen, ist die Voraussetzung dafür, das Mögliche zu schaffen. Und der Satz ist ja immerhin von Karl Liebknecht.
Das ist korrekt. Diesen Satz habe ich genau einmal angegeben an einer Stelle, und zwar auf der Homepage meiner kommunalpolitischen Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung in Tempelhof-Schöneberg, weil ich ganz gut finde, dass es eine Brücke schlägt zwischen politischen Idealen und einer, und so ist ja nun mal Kommunalpolitik, einer sehr realpolitischen Art, Dinge zu gestalten, wo es um Parkbänke und Parkraumbewirtschaftung und ähnlich Spannendes geht.
Ich habe auch als Bezirksreporter in Schöneberg angefangen. Also ich weiß, wovon Sie reden. Verpollerung der Krellestraße und so, damit haben wir uns damals beschäftigt. Ideale, warum haben es Visionen so schwer in der Politik? Warum tun wir uns, auch wir als Journalisten oder in der medialen Öffentlichkeit heute, so schwer mit politischen Visionen?
ich habe das Gefühl, gerade noch mal in den letzten Jahren, dass wir gepolt werden, auf eine Art Politik zu machen, die sehr auf Kurzfristigkeit ausgelegt ist, auf das unmittelbar Machbare in diesen Tagen, weil vieles entwickelt sich unabsehbar, viele politische Entwicklungen sind nicht am Horizont erkennbar und deswegen scheint mir gerade eine politische Generation am Ruder zu sein, die sehr auf die Mühlen des Alltagsgeschäftes aus ist und weniger willens oder in der Lage vielleicht auch über den Tag hinaus Visionen für in 20, 30 oder noch mehr Jahren zu formulieren, vielleicht auch in Utopien zu denken, also Politik auch als etwas zu verstehen, das sich Gesellschaft mal ganz anders vorstellen kann, wenn auch nicht im Rahmen einer Wahlperiode oder so. Das vermisse ich ganz konkret auch bei mir in der Partei heute, ja.
Können Sie, und wenn Sie jetzt mal so ein bisschen Medienkritik machen, wie finden Sie so, was politische Journalisten da so schreiben?
Den politischen Journalismus, den ich erlebe in diesen 3 Monaten jetzt im Amt, ist, finde ich, auch einer, der mehrheitlich sehr um diesen eben beschriebenen Politikbetrieb kreist und seine Logiken. Ja, also klar, es sind unterschiedliche Rollen, ob ich Politik mache in Amt und Mandat oder ob ich darüber berichte. Aber viele Journalistinnen und Journalisten, mit denen ich spreche, sind, so nehme ich es wahr, in ihrer Denkwelt sehr nah an dem, was in unseren Parlamenten und in Regierungsinstitutionen passiert und identifizieren sich sehr mit der Welt, die dort geschaffen wurde. Und diese kritische Halbdistanz, die vielleicht manchmal nötig wäre, nicht nur den einzelnen Sachverhalt zu bewerten, sondern mal so einen halben Schritt rauszugehen und zu gucken, wie setze ich das eigentlich in den Kontext? Wie bewerte ich eigentlich als Person gerade so das Weltgeschehen? Läuft das in die richtige Richtung? Und ich habe nur zu bewerten, wie jetzt hier die einzelnen Spielfiguren funktionieren oder finde ich das Spiel vielleicht auch falsch, was gespielt wird? Diese Frage scheint mir eine sehr nachgelagerte Rolle gerade zu spielen.
Hat Sie das gewundert?
Nö, ich bin ja, bevor ich jetzt in dieser Rolle als JUSO-Vorsitzender war, ganz stinknormal auch einfach kritisch denkender Mensch in der Gesellschaft und Medienkonsument und mache natürlich da auch so meine Beobachtungen. Mir fällt natürlich auf, wie schwer es mir, bleibe ich jetzt mal in der Rolle als Medienkonsument, fällt, Zeitungen oder Ähnliches zu finden, in denen ich mich in meinem politischen Denken auch wiederfinden kann oder die mich anregen da drin und die über bloße Berichterstattung des Geschehenen hinausgehen.
Gut, aber braucht es für eine Zeitung? Nö, man sucht sich doch seine Sachen jetzt aus verschiedenen Quellen so zusammen, stellt sich seinen eigenen Medienmix, so heißt das, glaube ich, so zusammen, oder? Ich meine, Sie brauchen jetzt ja nicht so wie früher, dass man so, man abonniert irgendwie das Hamburger Abendblatt und dann weiß man alles, was man braucht. Die Zeiten sind auch so ein bisschen vorbei, oder?
Nicht stimmt, das ist ein Hybrid ein Stück weit, mit dem wir da arbeiten. Aber gerade so die früheren Leitmedien, die Wochenmagazine und Ähnliches, die ja lange für viele so einen Orientierungspunkt geboten haben und die mal Debattenaufschläge gemacht haben für Dinge, ja, die sonst nicht im gesellschaftlichen Diskurs stattfinden, das vermisse ich. Also ich kann wochenlang durch Ausgaben von Spiegel, Stern und Co. durchblättern, ohne, und da sind interessante Sachen drin, aber das ist kommentierend und da ist nichts drin, wo ich sage, Mensch, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen oder es wird bisher nirgendwo besprochen.
Deshalb gibt es ja auch
den Freitag.
Non-Mainstream-Medien, die versuchen, in diese Lücke hineinzustoßen. Lassen wir das. Es gibt eine Sache, bevor wir jetzt sozusagen über die Inhalte sprechen, die ich quasi so als Fundament reinschieben möchte, als Frage, nämlich, haben Sie eigentlich mal darüber nachgedacht, dass die Partei Sie jetzt missbraucht?
Dass ich missbraucht werde.
Ja, also, soll ich das noch weiter erklären, was ich meine?
Ja, noch bin ich ein bisschen irritiert.
Okay, pass auf, ich sage es. Ja. Sie haben nämlich gesagt, würden wir diese Kampagne nicht machen, wäre der breite Widerstand an der Basis deshalb ja nicht verschwunden. Viele Mitglieder sind empört, dass wir in eine nächste große Koalition reinschlittern. Gibt Ihnen niemand eine Stimme, verliert man diese Leute. Das ist ein Zitat von Ihnen. Und als ich das gelesen habe und dann gehört habe, dass Lars Klingbeil Ihnen einen Toaster geschenkt hat für 25.000 Neumitglieder, habe ich gedacht, und man hat Ihnen jetzt ja auch schon Jobs angeboten für die Zeit nachher und so, habe ich gedacht, die sind gar nicht so blöd im SPD-Bundesvorstand. Die haben jetzt gecheckt, okay, der macht jetzt diese Kampagne sowieso, we can't beat him, also we join him, wir umarmen ihn, wir schenken ihm einen Toaster, wir sagen, später kriegst du Den Toaster ist kein Witz, der stimmt wirklich. Ein Toaster für 25.000 Mitglieder. Das finde ich jetzt als Abo-Prämie relativ dürftig. Und dann, verstehen Sie, was ich meine? So, und dann ist doch supi. Und so dann, und nachher, und in Wahrheit schickt man sie so vor, wie so ein Minenhund. So. Kann da, also, ich weiß schon, dass sie es selber machen, aber ist Ihnen mal der Gedanke gekommen, dass die sie so einfach mit so Nettigkeit umarmen?
Man kann natürlich relativ schnell auf diesen Gedanken kommen. Jetzt muss ich dir erstmal in Schutz nehmen. Mittlerweile habe ich auch noch ein Waffeleisen dazu bekommen. Also die Küchenausstattung wächst. Am Thermomix wird noch gearbeitet. Aber Spaß beiseite. Das ist ja, also das, was Sie vorgelesen haben, ist ja erstmal eine ganz sachliche Beschreibung. So ist es ja tatsächlich. Ne? Wenn wir diese Rolle im Moment nicht übernehmen würden, dann gäbe es dann Totalausfall in diesem System, wo ja auch immer so Interessen in so einer Partei austariert werden müssen. Ich glaube nur, wenn das eine Strategie wäre, könnten sie die viel klüger dadurch bedienen, dass sie selber eine sinnvolle Rollenteilung innerhalb des Vorstandes machen. Also eine gut funktionierende Partei ist eigentlich so aufgestellt, dass an der Spitze verschiedene Leute verschiedene Rollen übernehmen. Dafür haben kluge Menschen mal Parteiflügel und Ähnliches erfunden, damit verschiedene Gruppen in einem Laden zusammengebunden werden können. Wenn die gut funktionieren würden, dann würde man auch mal unterschiedlich abstimmen in so einem Vorstand. Dann würde auch mal jemand durch eine Nein-Stimme zum Ausdruck bringen, ich bin jetzt nicht überzeugt und es ist legitim, Mitglied in dieser Partei und von dieser Sachfrage nicht überzeugt zu sein. Man muss deswegen auch gar nicht austreten. Und das Problem in der Frage der Großen Koalition ist im Moment, dass wir eine faktische Einstimmigkeit im SPD-Parteivorstand haben, während, die genauen Zahlen kennen wir ab Sonntag, aber eine erkleckliche Anzahl von Mitgliedern ganz und gar nicht damit einverstanden ist und keinen Resonanzboden in dieser Parteispitze findet. Und ich glaube, viele an der SPD-Spitze würden eigentlich lieber selber diese Rolle übernehmen wollen, als sie einem für sie nicht kalkulierbaren Juso-Vorsitzenden zu überlassen, der ihnen vermutlich in den letzten 3 Monaten hin und wieder ziemlich auf den Keks gegangen ist.
Darüber sollten wir jetzt miteinander reden, wie Sie denen auf den Keks gegangen sind. Sie sind jetzt im Moment hauptberuflich No-GroKo-Kämpfer. Was macht man da so den ganzen Tag?
Jetzt in diesen Wochen ganz konkret bin ich ja auf Tour gewesen, seit 2,5 Wochen. Habe jetzt schon 23 Termine gemacht, morgen kommen die letzten 2, dann ist vorbei, weil dann müssen die Mitglieder auch irgendwann mal ihre roten Umschläge abgeschickt haben. Und ich habe mit, wir haben es jetzt gestern mal überschlagen, 7.000 bis 8.000 SPD-Mitgliedern in den Versammlungen gesprochen insgesamt, habe denen vorgetragen, warum wir Jusos eine erneute Große Koalition ablehnen, habe aber vor allem ja, die Diskussion gesucht. Wir haben das ein bisschen anders gemacht als der SPD-Parteivorstand. Wir haben nach Möglichkeit auf der Bühne immer Pro und Contra zu Wort kommen lassen, weil wie anders soll eine sinnvolle Diskussion stattfinden, wenn nicht mit dem Austausch unterschiedlicher Meinungen. Der Parteivorstand hat sich für seine Veranstaltung leider für ein anderes Format entschieden, das mit Bühnenshow vielleicht besser umschrieben ist als das, was wir machen. Und ich glaube, ich habe erst im Laufe der Zeit dann auch gemerkt, eigentlich ist das der Auftakt für den Erneuerungsprozess jetzt auch gewesen, über den wir gerade ganz viel in der SPD sprechen, weil die Diskussion über die Große Koalition driftet meistens sehr zügig nach 30, 45 Minuten in die eigentlich wichtige Frage ab, nämlich was soll das in Zukunft eigentlich noch für eine Partei sein, damit sie noch eine Daseinsberechtigung in der deutschen Parteienlandschaft hat.
Darüber sprechen wir gleich, aber ganz kurz nochmal, wie unterschiedlich der Bundesvorstand das alles handhabt. Ich habe ja die Unterlagen gesehen, die SPD an ihre Mitglieder geschickt hat und habe mir die sehr gründlich angeguckt. Und da standen irgendwie nur die Argumente der GroKo-Befürworter und gar nicht die Gegenargumente.
Ist ein Ding, ne?
Das hat mich gewundert.
Mich hat es gar nicht so gewundert. Aber gut. Der Vorstand hat natürlich das Recht, das würde ich dem gar nicht absprechen, in seinem Schreiben auch noch mal zu betonen, was die eigene Position ist, die sie mit Mehrheit beschlossen haben. Ob man dafür jetzt zwingend 3 Seiten brauchte und noch mal 48 maschinell erstellte Unterschriften drunter packen musste unter dieses Schreiben, wo ich mich auch ehrlich gesagt immer frage, was soll das eigentlich zum Ausdruck bringen? Also hält das irgendjemand für einen Ausdruck von Autorität oder so, wenn da so viele Unterschriften drunter sind? Ich verstehe gar nicht die Wirkung, die damit erzeugt werden soll.
Doch, das verstehe ich schon, weil wir verschicken vom Verlag auch immer so Werbebriefe. Und die sind auch immer handschriftlich unterschrieben, nicht so handschriftlich. Und das ist total persönlich. Und dann haben die Leute das Gefühl, sie sind so persönlich jetzt angeschrieben worden. Und das ist dann so Malu, Dreier und
Vielleicht bin ich dafür jetzt auch nicht das Otto-Normal-Mitglied, was sich davon angesprochen fühlen muss am Ende. Mein Eindruck ist, auch darüber habe ich viel jetzt mit den Mitgliedern in den letzten 2 Wochen geredet, ich glaube, die haben sich damit überhaupt gar keinen Gefallen getan, ja, weil viele, die noch geschwankt haben und gesagt haben, ich weiß noch nicht, ob das Kreuz bei Ja oder Nein landet, die sind eher zu der Einschätzung gekommen, ich werde hier nicht für voll genommen. Also die trauen mir ja überhaupt keine souveräne Entscheidung als Mitglied zu, sondern die versuchen mir hier mit so einem mehrseitigen Schreiben irgendwie so eine Verantwortungskeule ins Gesicht zu schleudern. Ich habe es schon selber verstanden, was die wollen. Ja? Und insofern ist es auch Ausdruck von einer ziemlich überkommenen Art der politischen Kommunikation, die sich auch innerhalb der SPD breit gemacht hat. Und es ist auch ein Merkposten für den Erneuerungsprozess, dass man so nicht mehr mit Mitgliedern kommunizieren sollte.
Jetzt ist der Moment gekommen, wo Sie sagen können, was Sie jetzt schon vor 8000 SPD-Mitgliedern erklärt haben, jetzt erklären Sie es uns auch nochmal, warum keine große Koalition?
Hoffentlich reicht die Sendezeit dafür aus.
Und Sie haben 1,30.
Das ist ambitioniert. Wir haben uns ja sehr frühzeitig dagegen entschieden, schon im November. Heute wird das von manchen so ein bisschen als kindisch abgetan oder jugendlicher Leichtsinn. Man darf noch mal dran erinnern, hat der SPD-Parteivorstand bis in den November hinein ja noch ganz genauso gesehen. Ich halte es für zwingend notwendig, in einem Parlament, was mittlerweile 7 Parteien umfasst, dass Unterscheidbarkeit gewährleistet ist. Das ist die Währung, in der am Ende dort auch gezahlt wird. Wenn ich auf Dauer keinen Grund sehe, warum ich eine spezielle Partei wählen soll, weil sie nichts im Angebot hat, was nicht auch andere Parteien haben, dann wähle ich die irgendwann nicht mehr. Und der Eindruck, der in der deutschen Parteienlandschaft in den letzten Jahren entstanden ist, ist, Union und SPD regieren andauernd zusammen. Der Kompromiss, der eigentlich auf offener Bühne ausgetragen werden oder ausgehandelt werden sollte, mit einem Ringen um Argumente, wo 2 Weltbilder im besten Fall gegeneinander gestellt werden, der hat nicht öffentlich stattgefunden, sondern hinter den verschlossenen Türen von Koalitionsausschüssen und so weiter. Das heißt, der Findungsprozess des notwendigen Kompromisses ist dem Publikum entzogen worden. Die haben nur noch das Ergebnis präsentiert bekommen und ist der Eindruck entstanden, es ist eigentlich egal, ob ich die einen oder die anderen wähle. Am Ende stehen die für einen großen Block und der regiert zusammen. Und es ist auch völlig egal, was ich wähle. 2013 rot-rot-grüne Mehrheit im Bundestag, kommt große Koalition raus. 2017 Jamaika-Mehrheit, kommt große Koalition raus. Landtagswahl Niedersachsen, Ampelmehrheit, kommt große Koalition raus. Das ist wie so ein Spielautomat und man kann reinstecken, was man will, und unten kommt so ein Trostpreis immer raus. Und das halte ich für brandgefährlich für eine demokratische Kultur, wenn wir unsere ureigene politische Idee verstecken und dem Publikum nicht mehr präsentieren. Na gut, und mittlerweile ist auch noch dieser Koalitionsvertrag hinzugekommen, bei dem ja nun einige ganz eilig behaupten, sozialdemokratische Handschrift und so weiter und so fort. Also wenn das sozialdemokratische Handschrift ist, also in die Partei bin ich nicht eingetreten, deren Programm das angeblich sein soll.
Das hat ein künstliche Intelligenz, ja. Algorithmen, Rechner haben errechnet, dass dieser Koalitionsvertrag zu 70% sozialdemokratische Handschrift trägt, haben Wissenschaftler computerwissenschaftlich erwiesen.
Genau, also in meiner Bewertung politischer Fragen verlasse ich mich lieber auf gesunden Menschenverstand als auf künstliche Intelligenz.
Sie können da ruhig klatschen, wenn Sie wollen. Ich würde klatschen, wenn ich nicht hier jetzt diese andere Rolle inne habe. Egal. Aber ist es denn so, dass Sie, also die Frage müssen sich dann ja schon stellen, würden Sie einfach jeden Koalitionsvertrag ablehnen, scheißegal was da drin steht, einfach nur, um nicht in eine große Koalition zu gehen?
Nein, ich würde nicht mal jede große Koalition ablehnen. Ich glaube, es kann in erdachten Szenarien auch Situationen geben, da bleibt vielleicht wirklich auch mal nichts anderes übrig als eine große Koalition. Aber es gibt ja nicht ohne Grund diesen schönen Satz, große Koalitionen sollten in der Demokratie die Ausnahme sein, aus den eben beschriebenen Gründen. So, und die SPD schickt sich jetzt gerade an, innerhalb von 12, 13 Jahren zum dritten Mal in diese Koalition zu gehen. Und dann kann halt von Ausnahme irgendwann keine Rede mehr sein, sondern es wird dann zur Regel. Und das ist der Moment, wo es gefährlich wird.
Gut, aber nun gibt es ja Leute, die sagen, aber die SPD hat doch auch schon in den bisherigen Regierungen viel erreicht, den Mindestlohn, die Rente mit 63, das Elterngeld plus die Frauenquote, lauter gute sozialdemokratische Projekte, und man hat auch einige, die kennen Sie alle viel besser, in dem neuen Koalitionsvertrag. Und nochmal, Leute, die sagen, Parteien sind dafür da, Politik zu produzieren, das sind Gesetze, die tragen die Handschrift der SPD, darauf können wir stolz sein, ohne die SPD gäbe es diesen Mindestlohn nicht, bla 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 und so weiter. Also ist das auch gut, was wir bisher gemacht haben und was wir künftig machen.
Die Beschreibung ist total richtig. So, und jetzt schaue ich mir Folgendes an. Ich gehe 4 Jahre zurück in den Herbst 2013, Ende der letzten Koalitionsverhandlungen zur Großen Koalition, auch damals Mitgliedervotum in der SPD. Die Überschriften, wenn ich mir die Artikel online raussuche, sind genau die gleichen. Sozialdemokratische Handschrift, Mitgliedervotum hat so viel Druck ausgeübt, dass die Union Zugeständnisse machen musste, Sigmar Gabriel hat super verhandelt. Und dann kam die Regierungszeit und es kamen die aufgezählten Projekte und also ob mir die jetzt groß genug sind, sei mal dahingestellt, aber niemand wird bestreiten können, diese 4 Jahre waren im täglichen Handwerk eher von der SPD als von der Union geprägt. Und was ist am Ende bei rausgekommen? 20,5%. Und ich gehöre nicht zu denjenigen, die der These anhängen, wir waren einfach zu doof, das zu kommunizieren. Oder was ja eigentlich in dieser These drinsteckt, die Leute waren zu doof zu verstehen, was wir für segensreiche Politik über sie gebracht haben, sondern vielleicht ist die Erkenntnis eine einfachere und bittere, dass das zu wenig ist für den Anspruch derjenigen, die gerne die SPD wählen möchten. Ja? Also klar, politische Handwerksarbeit im Alltag ist nicht nur Weltpolitik und Weltfrieden und große Verteilungsfrage, sondern es ist auch Elterngeld plus und Rente mit 63. Und ich würde jede dieser aufgezählten Maßnahmen verteidigen und für richtig halten, dass wir die gemacht haben. Aber sie sind vielleicht zu klein, um dafür am Ende gewählt zu werden. Es sind vielleicht nicht die Alleinstellungsmerkmale, von denen ich eben gerade gesprochen habe, sondern es sind handwerklich gute Maßnahmen, die schlechte Regierungspolitik der Union ein bisschen besser gemacht haben.
Aber da kann ich schon verstehen, dass jemand wie Olaf Scholz irgendwie so noch schmallippiger wird, wenn er das hört, was Sie da sagen, weil die Leute, die Politik so definieren, wie Angela Merkel Politik definiert, die würden dem, was Sie da gerade gesagt haben, das würde durch den Kopf so hindurchgehen. Die würden gar nicht wissen, wovon sie überhaupt reden. Die würden gar nicht mehr verstehen, was eigentlich ihr Anliegen ist. Weil die würden sagen, ey, wieso denn? Vorher gab es keinen Mindestlohn, jetzt gibt es Mindestlohn. Jetzt freu dich doch gefälligst, weil wir machen doch Politik für unsere Wähler. Ich meine, das sind Leute, die in prekären Verhältnissen arbeiten, Klammer auf, das verdanken sie ja auch der SPD, dass sie diese Jobs haben, Klammer zu, aber ist jetzt egal. Und dann kommt eben die SPD und als Reparaturbetrieb sozusagen auch des eigenen vorherigen Versagens und macht den Mindestlohn, immerhin. Ich bin nicht so neutral heute, Entschuldigung.
Ich merke schon, aber es ist in Ordnung. Ja, und aber das Dilemma ist ja damit genau richtig beschrieben. Es sind A, Maßnahmen, die viele irgendwie auch für selbstverständlich halten und vor allem ist es häufig auch die Korrektur eigener politischer Fehler. Ja, also das mit dem Niedriglohnsektor ist ja zumindest nicht völlig von der Hand zu weisen, dass das auch mit unserer Regierungspolitik zu tun hatte und jetzt in der neuen Koalition sind ja ähnliche Beispiele dabei. Ne? Also die Parität bei den Krankenkassenbeiträgen, die jetzt mit großem Tamtam wiederhergestellt werden soll und auch hier völlig in Ordnung, total richtige Entscheidung. Aber wann ist denn die Parität abgeschafft worden? Unter der Großen Koalition 2005 bis 2009. Und dann sagen viele Leute auch, ja, schönen Dank, dass ihr nach 10 Jahren einen gemachten Fehler wieder korrigiert. Aber soll ich euch jetzt dafür auch noch die Füße küssen? Und die Frage hat natürlich eine gewisse Berechtigung und wird nicht dazu führen, dass Leute freudestrahlend ins Wahllokal laufen und ihr Kreuz bei der SPD machen. So, und manche mögen das jetzt für eine Nabelschau-Debatte halten und sagen, ah, okay, ihr wollt nur dann Politik gestalten, wenn es am Ende für euch super wird und ihr Erdrutschsiege einfahrt. Nee, darum geht es mir nicht und ich will auch nicht nur dann in Koalition gehen, wenn wir 100% SPD umsetzen können. Das ist alles überhaupt nicht der Punkt. Aber ich fände es schon ganz schön, wenn eine Partei mit dem Anspruch antreten würde, auch ein bisschen ihre eigene Existenz unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit zu betrachten und zu schauen, dass sie so politisch handelt, dass es sie selbst in 30, 40 Jahren noch gibt. Nicht damit wir dann noch Jobs zu verteilen haben oder ich dann Vorsitzender der Seniorenarbeitsgemeinschaft in der SPD irgendwann sein kann, sondern weil ich glaube, dass es auch in 30, 40 Jahren noch Menschen geben wird, die auf eine politische, starke Partei links der Mitte angewiesen sein werden, weil ein Blick ins europäische Ausland zeigt, wo diese Parteien, sozialdemokratische Parteien, verschwinden, da fallen nicht neue vom Himmel, sondern da entstehen ein Stück weit auch Leerstellen in der politischen Landschaft. Und das möchte ich denjenigen, für die wir antreten, eigentlich nicht zumuten, dass die sich mit so einer politischen Landschaft auseinandersetzen müssen.
Es gibt noch ein Argument für die Große Koalition, da zitiere ich jetzt ausnahmsweise mal den Spiegel. Der hat nämlich geschrieben, im Leitartikel, ja, die Welt ist in Unruhe, im Schlechten wie im Guten, Trump, Brexit, Syrien, Russland, Macrons Pläne für Europa, Deutschland ist gefordert. Herr Kühnert, gefährden Sie die Welt?
Das ist jetzt endlich mal die Zuspitzung dieser Frage gewesen, wie ich sie seit Wochen erwartet habe, nachdem ich am Anfang gefragt wurde, wie es sich anfühlt, das Schicksal der SPD, dann irgendwann der Kanzlerin, dann Europas in Händen zu halten. Also je näher dieses Mitgliedervotum kam, desto größer wurden die und bunter wurden die Dimensionen, in denen wir uns da angeblich bewegen. Und man wollte eigentlich mal die Frage stellen, ob wir jetzt nicht die Kirche auch mal im Dorf lassen können am Ende. Und selbst wenn es so wäre, naja, wir machen Politik, es geht darum, also ich bin nicht mal dafür in eine Partei eingetreten, mich die ganze Zeit mit deren Satzungen oder mit der Gestaltung unserer Homepages zu beschäftigen, sondern ich bin da eingetreten, weil ich die Welt, so wie ich sie vorfinde, nicht in Ordnung finde und darin etwas ändern möchte. Ja? Und meine schlaflosen Nächte drehen sich nicht um die Frage, wie ich Angela Merkel im Kanzleramt halten kann oder sowas. Ja? Wenn das am Ende jetzt ein Nebenprodukt sein sollte, dass die da nicht mehr sitzt, dann, also ich wünsche dir wirklich einen guten Ruhestand. Ja, aber jetzt
Ruhestand, Spaß beiseite. Die Leute sagen, es ist eine Menge los, Deutschland ist ein wichtiger Player auf der internationalen Bühne und braucht eine stabile Regierung. Und die Große Koalition ist die einzige stabile Regierung, die wir im Moment haben und deshalb aus übergeordneten Gründen und so weiter saurer Apfel.
Ja, aber das ist jetzt genau nicht mein Eindruck in den letzten Jahren gewesen, dass das eine sonderlich entscheidungsfreudige Koalition gewesen wäre, die Haltungen zu wesentlichen Fragen dieser Zeit eingenommen hätte. Ob das im internationalen Kontext Fragen von Krieg und Frieden sind, ob das die Zukunft der Sozialsysteme hier in der Bundesrepublik ist, ob das eine gemeinsame Idee davon ist, wo es mit Europa hingehen soll oder nicht. Genau dazu ist doch keine Antwort gekommen. Und mein Eindruck ist in konkret diesen Tagen schon, dass dieser Wunsch, den ich ja auch mitkriege von vielen, jetzt macht mal endlich Regierung, jetzt soll dieser Streit auch mal vorbei sein, dass der sehr impulsgesteuert ist und eher aus so einer auch sehr, ziemlich speziell deutschen Haltung herauskommt. Jetzt, die sollen uns nicht den ganzen Tag von morgens bis abends mit ihrer Regierungsbildung beschäftigen, sondern jetzt soll auch mal wieder Platz für schöne Sendungen im Fernsehen sein. Aber dass diese Freude, diese vermeintliche Freude über eine neue Regierung auch sehr schnell der Ernüchterung weichen würde, die ich zumindest bis letzten Sommer über die Große Koalition wahrgenommen habe und deren Politik.
Aber so ehrlich müssen Sie doch schon zu sich selber sein, dass Sie sich die Frage stellen, was ist eigentlich, wenn ich mich irre?
Das ist immer möglich, dass man sich irrt, richtig, weil wir reden über Fragen von Zukunft und wir haben keine Kristallkugel, um genau zu wissen, was passieren wird. Aber ich habe das schon für mich sehr ausgiebig durchdacht und ich beobachte die Geschehnisse der letzten Jahre unter den Bedingungen der Großen Koalition und habe das Gefühl, politische Fragen werden nicht entschieden, sondern aufgeschoben. Es wird auf Sicht gefahren, also es wird das entschieden, was gemacht werden muss, das Alltagsgeschäft. Aber was haben denn Große Koalitionen zuletzt für Entscheidungen getroffen, die unserer Gesellschaft mal eine Richtung gegeben haben? Ja? Also was wir jetzt eigentlich mal diskutieren müssten, was macht eigentlich die Digitalisierung mit unserer Arbeitswelt? Also die macht im Alltag jetzt schon ganz viel mit unserer Arbeitswelt, aber politisch gibt es überhaupt keine Antworten darauf. Und ich sehe keinen einzigen Grund, warum die nächste Große Koalition mit diesem Prinzip brechen sollte. Sie wird auch keine Antworten geben, sondern es ist ein sehr bequemes Regieren miteinander, was übrigens auch bald auch in Prozenten an seine Grenzen stoßen wird. Wir haben jetzt die ersten Umfragen, da sind Union und SPD bei 46-47% zusammen. Es ist ja keine große Koalition mehr, über die wir reden, sondern es ist die letzte mögliche Zweierkoalition.
Ja, aber macht doch nichts, dann nimmt man die Grünen mit rein, die fallen eh kaum auf, das ist doch gar kein Problem.
Ja, das ist ja die Situation, die wir in Sachsen-Anhalt mittlerweile schon haben, was ja von dieser Kenia-Koalition, die Sie da gerade beschreiben, regiert wird, weil alles andere schon nicht mehr ging. Und genau davor habe ich Sorge, dass diese Parteien sich besoffen reden an vermeintlicher staatspolitischer Verantwortung, immer noch eine Runde in dieser Koalition drehen und dass wir irgendwann aufwachen in einer Parteienlandschaft, die auch nicht mehr reparabel dann ist, bei der 7-8 Parteien im unter 20%-Bereich sich versammeln und Regierungsbildung um ein Vielfaches schwieriger noch sein wird als das, was wir in den letzten Wochen und Monaten gerade erlebt haben.
Aber kann es sein, dass dieser Prozess unaufhaltbar ist und gar nichts mit der gegenwärtigen aktuellen Situation der SPD und so weiter zu tun hat, sondern dass das ein Phänomen, zumindest ein europäisches Phänomen ist, was Sie da gerade beschreiben? wo es auch völlig Schnurz ist, da können sie sich krummlegen, da können sie mit noch so viel tausend SPD-Mitgliedern reden, da können die sonst wie abstimmen, das ändert alles gar nichts, weil es sozusagen der Zug der Zeit ist. Ist das denkbar?
Denkbar ist es schon. Trotzdem bin ich relativ fest davon überzeugt, dass es keine Automatismen gibt, dass wir ähnliche Entwicklungen wie in Österreich oder Frankreich haben. Ich glaube, dass so Personenbewegungen, das hat auch ein bisschen was mit deutscher Geschichte zu tun, hier nicht ganz so gut ankommen, wie das bei Kurz oder Macron im Moment der Fall ist, sondern dass die Fixierung schon traditionell noch sehr stark auf Parteien ausgerichtet ist. Dieses System macht aber nur Sinn, wenn es auf Dauer rechtfertigen kann, warum wir diese Vielfalt an Parteien auch haben. Wenn der Eindruck entsteht, dass dort die wesentlichen Unterschiede irgendwann übertüncht werden, und zwar ja nicht nur zwischen Union und SPD, sondern dieses Gerede von den Altparteien und so weiter, ein fürchterlicher Begriff und natürlich von den Falschen besetzt, aber der hat ja seinen Ursprung, weil er findet einen Nährboden im Denken vieler Menschen, die auf den traditionellen Deutschen Bundestag, so wie wir ihn kennen, mit Union, SPD, Grünen, FDP und mittlerweile zum Teil auch Linken, weil darauf dieser Blick fällt und Leute sagen, ja, ich kann jetzt so ein bisschen sagen, wer mehr für das und wer mehr für das steht, aber so die ganz großen Unterschiede tragen die eigentlich nicht aus. Ne? Die sind alle irgendwie eher pro-europäisch und irgendwie alle mehrheitlich eher für weiter so in dieser Gesellschaft. Alle wollen so ein bisschen das Klima schützen. Und was ist eigentlich, wo ist die Profilschärfe in der ganzen Sache drin? Ja? Und manche kommen dann für sich zu dem Schluss, auf der Suche nach einer Alternative, die Partei zu wählen, die sich plakativerweise auch gleich noch dieses Wort in ihre Überschrift reingesetzt hat, ohne natürlich irgendein alternatives Politikkonzept tatsächlich anbieten zu können, außer bei Rassismus und Ausgrenzung. Das haben sie in dieser Form wirklich sehr, sehr exklusiv, aber ansonsten ist ja da nichts Spannendes mit dabei. Und das ist brandgefährlich, wenn wir diesen Eindruck auf Dauer zulassen. Und dann haben wir auch die Existenzberichtigung als starke Parteien nicht mehr.
Aber nun gibt es ja gerade Leute, die sagen, wenn sie die GroKo kaputt machen und Angela Merkel oder der Bundespräsident wollen keine Minderheitenregierung und es gibt Neuwahlen, dann zieht die AfD erst richtig durch. Sie bereiten damit den Boden für die AfD. Das ist sozusagen das Konterargument zu, Sie vernichten die Welt. Sie ermöglichen der AfD den noch weiteren Aufstieg.
Ja, ich wehre mich gegen jeden Versuch, die AfD zu einer Naturkatastrophe zu verklären. Und zwar im einen wie im anderen Szenario. Wir haben schon verloren, wenn wir glauben, bei der einen oder anderen politischen Handlung sei der Aufstieg der AfD unaufhaltsam, ja, weil dann nehmen wir uns unseren eigenen politischen Handlungsspielraum, wir nehmen uns selber die Kraft und das Argument, Leute bei ihren Thesen zu stellen und Menschen auch wieder ins demokratische Spektrum zurückzuholen, sondern wir tun so, als käme eine Welle über uns. Und das bestreite ich ganz stark. Ich habe meine Tour, von der ich vorhin gesprochen habe, die habe ich ganz bewusst vor 2,5 Wochen in Sachsen begonnen. In Pirna ist der Wahlkreis von Frauke Petri, fast 40% AfD, letzte Bundestagswahl, SPD 7-8% etwa. Ja, die alte Sigmar-Gabrielsche Maßgabe, dahin gehen, wo es brodelt, um vielleicht auch erfahren zu können, worin besteht die Enttäuschung gegenüber nicht nur der SPD, sondern den etablierten Parteien, wenn man so will, und was sind die Erwartungshaltungen. Und der rote Faden, der sich dadurch alle Gespräche durchgezogen hat, ist nicht Flüchtlinge oder sowas gewesen, sondern der rote Faden ist, dass die Leute zurückschauen auf eine Gesellschaft, die sie, so sie aus dem Osten kommen, jetzt seit etwa 25, ein paar Jahre mehr überblicken und dass die von Anbeginn an das Gefühl haben, solange sie hier mitspielen dürfen, hat sich der Staat aus ihrem Leben, aus ihrem Lebensumfeld immer weiter zurückgezogen. Politik ist etwas geworden, das findet ganz weit weg in Berlin statt, das kümmert sich um alles und jeden, um Weltfrieden und alles Mögliche. Aber nicht mehr darum, dass am Wochenende noch die Buslinie fährt, dass im ländlichen Raum auch dann noch eine Bahnlinie fährt, wenn die sich nicht mehr durch die Ticketeinnahmen refinanzieren kann, die sich nicht mehr darum kümmert, dass die Postfiliale im Ort erhalten bleibt, dass der letzte Jugendclub nicht zumachen muss und so weiter und so fort. Das erleben die seit ganz, ganz vielen Jahren. Und diese Leerstellen, die dort entstanden sind, die haben andere besetzt. Das war über Jahre die NPD, die ja bis hin zu Jugendarbeiter angeboten hat. Mittlerweile ist es die AfD. Und es ist im Osten nochmal besonders auffällig, weil ja die demokratischen Parteien dort auch kaum Strukturen haben. Ja, die SPD hat in Sachsen, ich weiß nicht, knapp 5.000 Mitglieder oder so. In Mecklenburg-Vorpommern sind es 3.000 in einem Flächenland. Und wir sind da, glaube ich, noch die stärkste Partei mitgliedermäßig. Also demokratisches Leben, Parteien, Verbände, Organisationen finden dort im Alltag vieler Menschen nicht statt. Ja, es gibt niemanden, der mit Gesicht und Stimme auftritt und sagt, ich bin Sozialdemokrat, sprecht mich an, weil so sollte eine Partei eigentlich funktionieren, dass ich für meine Kolleginnen und Kollegen, für meine Familie, für meine Freunde, dass ich für die im Alltag irgendwie die SPD bin, dass die zu mir kommen und sagen, wenn denen was nicht passt in unserer Politik, ich muss dich mal fragen, was macht denn ihr da im Moment gerade? Das ist eigentlich der Mechanismus, über den es funktioniert. Und dort ist das ein Totalausfall, weil die nur unter sich sind, unter einer vermeintlichen Käseglocke und sich niemand mehr deren politischen, ja, auch Gefühlen, so muss man es, glaube ich, formulieren, annimmt.
Also nehmen wir mal an, die Mitglieder machen das, was sie sich wünschen, lehnen die Große Koalition ab, die SPD geht in die Opposition, Best-Szenario, und hat Zeit, darüber nachzudenken, was sie machen will. Können Sie ganz kurz sagen und wirklich kurz, weil leider läuft schon unsere Zeit ab, wie muss für Sie linke sozialdemokratische Politik aussehen? Ich nehme mal an, dass Sie finden, dass Sozialdemokratie auch irgendwie links sein muss, habe ich jetzt so vorausgesetzt. Wenn nicht, dann können Sie es jetzt richtig stellen.
Nee, das sehe ich schon tatsächlich ganz ähnlich. Die SPD war ja traditionell immer dann erfolgreich, wenn sie Fragen von Gerechtigkeit und von Fortschritt in einer Kampagne zusammengebracht hat. Ne? Also insofern, was immer funktionieren muss, sonst brauchen wir gar nicht anfangen in der SPD, ist, dass klassische Vorstellungen davon, was gerecht ist, erfüllt werden können. Und für mich hat das ganz viel mit Verteilungsfragen in dieser Gesellschaft zu tun. Ich verstehe überhaupt nicht, warum meine Partei es mittlerweile seit Jahren zulässt, dass von unserer Seite aus keine Debatte über Verteilungsverhältnisse in der Gesellschaft geführt werden. Dass wir überhaupt nicht mehr bereit sind, nur den ersten Schritt zu machen und uns zu empören über die Zustände, auf die wir treffen. Es gibt 45 Menschen in dieser reichen Gesellschaft, die besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Ich muss jetzt noch kein fertiges Steuerkonzept vorgelegt haben, um einfach mal aus einer Haltung heraus zu der Einschätzung zu kommen, dass das nicht geht, dass man das nicht akzeptieren kann als politische Partei, die für sich in Anspruch nimmt, links zu sein und irgendwie nach Maßstäben von Gerechtigkeit zu funktionieren. Also wenn man auf sowas keine Antwort hat und nicht sagt, wahlweise Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, die einzelne Steuer ist mir relativ wumpe, ich habe keinen Instrumentenfetisch oder so, mir geht es einfach darum, dass wir sagen, wie wir das angehen und überwinden wollen. Ja? Wenn wir das nicht tun, dann brauchen wir es gar nicht erst probieren. Genauso verhält es sich mit den Sozialsystemen, die ja nicht zuletzt diese Partei auch historisch mal erkämpft hat. So, alle wissen seit Jahren, wir laufen auf eine Phase zu, da ist nicht mehr klar, ob wir die gesetzliche Rente hier noch halten können in Deutschland, ob die noch funktionieren wird. So, und wir sind seit Jahren in einer Koalition, die darauf keine Antwort gibt. Die Union sagt, bis 2030 brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Wenn man da nicht ein Signal sendet, dass man gewillt ist, auch harte politische Entscheidungen zu treffen und wirklich Anstrengungen zu unternehmen, dass das auch in Zukunft noch funktioniert mit der Rente, dann versagt die SPD auf einem wesentlichen Politikfeld. So, das sind Beispiele für Gerechtigkeitsfragen. Und was wir darüber hinaus genauso vernachlässigt haben, ist uns die Frage zu stellen, was werden die Themen der Zukunft sein? Was bewegt diese Gesellschaft, wenn es darum geht, dass wir schauen, wie leben wir hier in 30 Jahren miteinander? Und ich habe schon erwähnt, Arbeiten unter den Bedingungen der Digitalisierung ist ein Monsterthema, was wir eigentlich seit Jahren schon verpasst haben. Alle, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind und irgendwie im Entferntesten mit was Digitalem zu tun haben, und damit meine ich jetzt nicht Startups, sondern einfach nur, dass sie vor einem Rechner oder so im Büro sitzen, merken, dass die Digitalisierung Fortschritte mit sich bringt, die im Moment eigentlich fast nur für die Arbeitgeberseite genutzt werden. Es gibt die Möglichkeit permanenter Überwachung am Arbeitsplatz, es gibt die Möglichkeit von Arbeitszeiterfassung, es gibt die Möglichkeit von permanenter Erreichbarkeit, vor allem im Alltag, also dass die Entgrenzung zwischen dem Privaten und meiner Arbeitszeit, dass die völlig verschwindet. Und wo bleiben eigentlich die Vorteile für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Wo ziehen die mal einen Nutzen daraus? Die Gewerkschaften sind es im Moment, also die EG Metall ganz konkret, die in der letzten Tarifrunde endlich überfällig eine Debatte darüber angestoßen hat, wie wir damit umgehen, dass durch Technologisierung ja auch ein bisschen weniger Arbeitskraft an manchen Stellen gebraucht wird und dass wir auch die Möglichkeit haben werden, Arbeitszeit zu verkürzen. Die haben gesagt, es soll die Möglichkeit geben, wenigstens phasenweise auf 28 Stunden selbstbestimmt die Arbeitszeit zu verkürzen. Ja, warum ist es nicht die SPD, die diese Debatten führt? Ja, weil das ist ein positiver Fortschrittsbegriff, zu sagen, die Entwicklung, die wir haben, die machen wir nutzbar. Und zwar nicht für diejenigen, die Profite am Ende einstreichen, sondern für die, die am Arbeitsplatz sitzen, denen wir mehr Freiraum geben wollen, ob es für Erziehung ist, für Pflege oder auch einfach nur um Hobbys und Neigungen nachgehen zu können. Das ist eine ursozialdemokratische Idee und wir sprechen überhaupt gar nicht darüber. Und letzter Punkt, genauso ein Zukunftsthema, oder es ist eigentlich mal lächerlich, über Zukunftsthemen zu reden, was ja schon längst da ist, Umwelt und Nachhaltigkeit. Das ist ein Urfehler der Sozialdemokratie, auch aus diesen ganzen rot-grünen Jahren heraus zu denken. Es gibt so eine stillschweigende Arbeitsteilung. Wir machen die Sozialthemen und die Grünen machen die Ökothemen und damit ist alles getan. Sondern wir müssen verstehen, dass diese ökologische Frage eine zutiefst soziale Komponente hat. Vor mir stehen so viele junge Leute in den letzten Monaten in Veranstaltungen, die sich selber als relativ unpolitisch bezeichnen, aber alle wollen wissen, wie wir denen eine intakte Umwelt hinterlassen. Und was finden die für eine Politik vor? Die finden eine Politik vor, die setzt sich Klimaziele immer in 10, 15, 20 Jahren Entfernung. Und dann passiert das, was wir jetzt in den Koalitionsverhandlungen hatten. Wir stehen kurz vorm Jahr 2020. Die Klimaziele 2020, stellen alle fest, sind nicht mehr erreichbar. OWOW. Schuld ist die Vorgängerregierung, die hat es verbockt, aber jetzt kommen wir und machen neue Klimaziele, 2030. Und da stehen ganz viele Menschen und sagen, Entschuldigung, könnt ihr nicht euch auch mal Ziele setzen, wo ich am Ende einer Wahlperiode bewerten kann, habt ihr eigentlich was gemacht oder nicht? Ich sehe euch doch auf Entfernung an, dass ihr euch Zielmarken für Zeiträume setzt, da werdet ihr selber gar nicht mehr in Verantwortung sein, das müssen dann andere entscheiden.
Zumal die Vorgängerregierung die gleiche Regierung ist und deshalb ist es besonders lustig gewesen. Kevin, vielen Dank, dass Sie bei uns waren, wir müssen jetzt hier Schluss machen. Danke. Wir verabschieden uns sozusagen jetzt von den Hörern zu Hause und reden jetzt hier im Gorki-Theater weiter. Wenn Sie das auch mal machen wollen, dann kommen Sie doch einfach vom Sofa ins Theater. Danke und tschüss.
Der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein.